Ja, stellt euch vor, alle in unserer Gemeinde kennen ihre Geistesgabe und sie würden sie auch einsetzen. Wie wäre das? Was würde passieren? Wir würden uns gegenseitig gut tun und würden uns einander mit unseren Gaben dienen, so wie es Petrus schreibt, dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Wir würden ermutigt, getröstet, Ratlose bekämen übernatürlichen Rat. Wir bekämen inspirierende Ideen für unser Leben, für die Gemeinde, würden faszinierende Entdeckungen in der Bibel machen. Kranke würden geheilt, aufgerichtet. Wir würden Gottes Kraft spürbar erleben. Unsere Gemeinde würde aufgebaut und wachsen. Menschen würden zum Glauben kommen. Wir würden die Kraft der Gemeinde erleben und wir würden zu einer Einheit zusammenwachsen. Gemeinsam würden wir alle im Glauben wachsen und Jesus Christus immer besser erkennen. Wir würden zu mündigen Christen, die in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen richtig einzuschätzen, auch Entwicklungen in der evangelikalen Welt, da ist ja auch einiges in Bewegung. Wir wären in der Lage, das richtig zu beurteilen. Und vor allem, wir würden uns immer mehr an Christus ausrichten. Und eines würde auf jeden Fall geschehen, für die Ehre, für den König. Gott würde verherrlicht. Das alles und noch viel mehr könnte passieren, wenn wir alle unsere geistlichen Gaben kennen würden und wenn wir sie einsetzen würden. Und mit dieser Predigtreihe zu den Geistesgaben möchte ich eure Sehnsucht danach wecken. Stell dir vor, alle in der Gemeinde kennen ihre Gabe und erleben die Kraft dieser Gabe im Vollzug im Leben der Gemeinde. In der Predigt am letzten Sonntag ging es um grundlegende Dinge zu diesem Thema Geistesgaben. Und mich hat da eine Aussage fasziniert, dieses Verschieden, was Paulus in 1. Korinther 12 schreibt. Er sagt, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wirkungen, aber es ist immer derselbe Gott. Und ich verstehe dieses Verschieden oder ist mir so bewusst geworden im Kontext als Vielfalt. Es ist eine enorme Vielfalt. Lasst uns daher weit und vielfältig über die Gaben des Geistes denken. Die Gaben des Geistes lassen sich nicht kategorisieren und einordnen in ein System. Es gibt keine ultimative Gabenliste. Das ist offen. In der Gemeinde gibt es viel mehr Aufgaben, als wir uns nur vorstellen können. Und wer bei Gemeinde nur an ein bestimmtes Set an Aufgaben denkt, der schränkt Jesus in seinen Möglichkeiten ein. Und vor allem, man kann es ja auch als Ausrede bezeichnen, sagt, okay, die und die Aufgaben sind nötig in der Gemeinde, kann ich nicht, also kann ich nicht mitmachen. Nein, es gibt noch viel, viel mehr Aufgaben. Und das gilt auch im Blick auf die Wirkungen. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten zu wirken. Lassen wir uns darauf ein und grenzen ihn nicht von vornherein durch unsere verengte Sicht ein. Lasst euch eure Sicht weiten. Ich hatte letzte Woche ein Kriterium genannt, woran wir erkennen können, ob Aufgaben, Gaben und Wirkungen wirklich von Gott kommen. Weil man könnte jetzt Angst haben und sagt, okay, wenn jetzt alles offen ist, alle Wirkungen möglich, ist das wirklich alles von Gott? Es gibt ein Kriterium, an dem man es erkennen kann, nämlich wenn Gott geehrt wird. Wenn Gott geehrt wird, dann ist eine Gabe vom Geist. Wenn Gott geehrt wird, ist eine Aufgabe von Jesus. Und wenn Gott geehrt wird, ist eine Wirkung von Gott. Und von diesem Kriterium her ist alles möglich. Denn der Geist weht, wie er will und wirkt, wie er will. Wir können ihn nicht einordnen in ein System. Das wird auch an einem Widerspruch deutlich, der bei Paulus da erscheint im Zusammenhang mit den Gaben. Paulus betont zum einen, jede und jeder hat vom Geist eine Gabe bekommen. Also wirklich jeder, der gläubig ist, hat mindestens eine Gabe. Und er teilt jedem besonders aus, wie er will, sagt Paulus. So, und ein paar Sätze weiter schreibt Paulus, strebt nach den höheren Gaben. Wie denn? Erst sagt er, der Geist teilt aus, wie er will. Und jetzt sagt er, strebt nach den höheren Gaben. Und er setzt noch eins drauf. Er sagt, strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Vor allem aber, dass ihr prophetisch redet. Und dann nochmal zum Schluss dieser Abhandlung. Strebt danach, prophetisch reden zu können und verhindert nicht das Reden in unbekannten Sprachen. ist scheinbar ein Widerspruch, aber das zeigt dieses, das lässt sich nicht eingrenzen. Lange Zeit habe ich geglaubt, der Geist teilt jedem eine oder mehrere Gaben zu und das ist dann für immer so festgelegt. Aber wenn man genau schaut, das steht so nicht in der Bibel. Wenn wir mehrmals aufgefordert werden und auch motiviert werden, nach den höheren Gaben zu streben, vor allem prophetisch zu reden, dann ist das nicht für immer festgelegt. Dann ist da noch mehr drin. Dann dürfen wir auch ganz konkret um Gaben bitten. Und in der Aussage, der Geist teilt jedem besonders aus, wie er will, da steckt auch keine zeitliche Begrenzung nach dem Motto, einmal gegeben, fertig, sondern wie er will, kann ja bedeuten, dass du in einer bestimmten Situation eine ganz bestimmte Gabe bekommst, die du vorher noch nicht hattest. Der Geist kann in bestimmten Herausforderungen, in bestimmten Situationen Gaben zuteilen, wie er will. Vielleicht sind sie dann auch wieder weg, wie er will. Lass uns also damit rechnen, dass der Geist uns auch heute in dieser besonders herausfordernden Zeit die Gaben gibt, die wir jetzt brauchen. Und lass uns anhalten, darum beten, dass er uns mit seinen Gaben beschenkt. Und wenn du eine Sehnsucht nach einer bestimmten Gabe hast, und es ist auch mein Wunsch, dass jetzt auch in dieser Predigtreihe, auch wenn ihr nachher die Gaben mal so vorgestellt bekommt, wenn da eine Sehnsucht in dir aufkommt, dass du sagst, das könnte ich mir auch vorstellen, da schlägt mein Herz, dann bet darum, dass du diese Gabe bekommst oder vielleicht hast du sie schon längst. Und wenn du sie bekommst, dann hat es der Geist so gewollt. Heute möchte ich die Gaben im Einzelnen kurz vorstellen. Zur Vertiefung und zur Weiterarbeit habe ich ein Buch bestellt. Leider ist es noch nicht da, am Büchertisch von Peter Wagner. Entdecke deine Geistesgaben. Da werden die Gaben erklärt und es ist auch eine Anleitung dazu und so ein Test, wie man das rausbekommen kann. In meiner letzten Predigt hatte ich ausführlich dargestellt diesen Unterschied zwischen natürlichen und geistlichen Begabungen. Wir dürfen die Geistesgaben nicht mit natürlichen Begabungen vergleichen und verwechseln. Das ist was völlig anderes. Geistesgaben sind besondere, übernatürliche Fähigkeiten, die man durch den Heiligen Geist bekommt. Es sind besondere Fähigkeiten. Damit komme ich zu einem ersten Merkmal dieser Gaben, was ich jetzt an einigen Beispielen verdeutlichen will. Besondere Gaben. Da gibt es zum Beispiel die Gabe des Dienens. Natürlich soll jeder Gläubige Gott und den Menschen und der Gemeinde dienen. Das ist nichts Besonderes. Das kann man von jedem erwarten, dass jeder, der Jesus nachfolgt, natürlich ihm auch dient. Jetzt gibt es aber die Gabe des Dienens. Und wer diese Gabe hat, der wird in einem besonderen Maße dienen, dem Reich Gottes oder den Menschen. Und vor allem, er wird dabei sogar noch Spaß dabei haben. Weil das ist auch ein Kennzeichen der Gaben. In diesem Wort Charismata, steckt das Wort Freude drin. Das heißt, Gaben machen Spaß, machen Freude. Also es wird jemand, der diese Gabe hat, Freude haben zu dienen. Peter Wagner definiert diese Gabe so. Die Gabe des Dienens ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, zu erkennen, wo sie sich engagieren müssen, damit eine bestimmte Aufgabe ausgeführt werden kann und vorhandene Mittel einzusetzen, dass die gewünschten Ziele erreicht werden. Gläubige mit dieser Gabe des Dienens haben noch vielfältige Fähigkeiten, auch natürliche Fähigkeiten, die sie bei Bedarf, wenn Not am Mann oder wenn es nötig ist, der Gemeinde zum Dienst anbieten. Fähigkeiten, natürliche Fähigkeiten, technische, künstlerische, handwerkliche und so weiter. Wer die Gabe des Dienens hat, wird diese seine Fähigkeiten, also der Gemeinde, gerne zur Verfügung zu stellen und auch seine Ressourcen, die damit zusammenhängen. Menschen mit der Gabe des Dienens sind da, wenn sie gebraucht werden. Wenn irgendwo was zu tun ist, sind sie da und sie machen es nicht widerwillig, sondern gerne, weil es eben Freude macht. Erkennt sich jemand in dieser Gabe? Oder erkennst du die Gabe bei jemand anders? Dann sprich die Person bitte an und sag hier, ich glaube, ich habe den Eindruck. Das gilt auch für die anderen Gaben, die jetzt ich noch nennen werde. Wenn du den Eindruck hast, der oder die könnte diese Gabe haben, sprich sie an, ermutige sie. Ein weiteres Beispiel für diese besondere Fähigkeit ist das Geben. Paulus schreibt in Römer 12, wer gibt, soll ohne Hintergedanken geben, spenden. Ist damit gemeint. Die Bibel ermutigt uns alle ja, dass wir von unserem Einkommen abgeben, für Bedürftige, für die Gemeinde, für das Reich Gottes. Das ist auch normal. Jetzt gibt es aber Menschen, die haben die besondere Fähigkeit, viel Geld zu geben und die haben da auch noch Spaß dabei. Das macht man normal nicht so, Geld mit Spaß zu spenden, aber bei denen ist das offenbar so. Wägner definiert diese Gabe so: Die Gabe des Gebens ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, materielle Dinge für Gottes Reich fröhlich und großzügig weiterzugeben. Gläubige fragen sich in der Regel, wie viel muss ich geben? Und viele richten sich dann so an dem alttestamentlichen Modell des Zehnten aus, also 10% meines Einkommens. Wer diese Gabe hat, der fragt das nicht, wie viel muss ich geben, sondern diese Menschen sehen irgendwo Not und Bedarf und sagen, da muss ich geben. Und das macht ihnen noch Spaß dabei. Entdeckt sich jemand dabei? Ähnlich verhält es sich mit der Gabe der Barmherzigkeit, die auch Paulus in Römer 12 erwähnt. Jesus fordert uns ja alle auf, barmherzig zu sein. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Jetzt gibt's aber diese Gabe, dass jemand in besonderem Maße barmherzig sein kann. Wer diese Gabe der Barmherzigkeit hat, wird in besonderer Weise von der Not anderer Menschen angesprochen sein und wird sich für sie einsetzen. Die Gabe der Barmherzigkeit ist eine besondere Fähigkeit. Ihr merkt schon immer wieder, dieses ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, Menschen in körperlichen, seelischen oder geistlichen Nöten echtes Mitgefühl zu zeigen. Das ist so ein Kennzeichen. Also da ist Mitgefühl. Da hilft man nicht widerwillig, sondern da ist echtes Mitgefühl. Und die Liebe Christi in praktische Hilfe weiterzugeben. Gläubige mit dieser Gabe sehen die Not, wo andere achtlos vorbeigehen. Vor allem sie sind berührt von dieser Not und sie richten sich ein, diese Not zu lindern. Die Gabe richtet sich auf Kranke, Einsame, Gefangene, Arme, Behinderte, Geflüchtete, jetzt auch wieder in unseren Tagen, Hungernde, Menschen, die irgendwo Bedarf haben. Und diese Gabe ist nicht begrenzt auf die Gemeinde. Gaben sind ja in der Regel auf die Gemeinde ausgerichtet, aber mit dieser Gabe möchte Jesus in die Welt hineinwirken, mit seiner Barmherzigkeit. Wer diese Gabe hat, wird sich also einsetzen, Not zu lindern, da wo Not ist. Spürst du da was bei dir? Kennst du das von dir? Im Korintherbrief erwähnt Paulus die Gabe des Glaubens. Glauben bedeutet wörtlich Vertrauen, Gottvertrauen, das ist Glaube. Und dieses Vertrauen in Gott ist unter uns unterschiedlich stark ausgeprägt und die Bibel animiert uns, immer mehr zu glauben. Jesus sagt, dass wir mehr und mehr vertrauen und glauben sollen. Wer diese Gabe des Glaubens aber hat, das ist nochmal was anderes als allgemein Glauben, der hat ein außergewöhnliches, starkes Vertrauen auf Gott. Die Gabe des Glaubens ist die besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, mit einem außergewöhnlichen Maß an Zuversicht den Willen Gottes für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu erkennen. Das klingt jetzt sehr technisch. Menschen mit dieser Gabe des Glaubens können wie Noah auf trockenem Land eine Arche bauen, zum Beispiel. Und sie lassen sich weder durch Kritik noch durch Spott von dieser Erwartung abbringen, dass dann eine Flut kommen wird, auch wenn es 100 Jahre dauern wird, wie bei Noah. In Hebräer 11 werden die Glaubenshelden des Alten Testamentes aufgezählt. Und da kann man entdecken, was diese Gabe des Glaubens bedeutet. Leute wie Abraham, der in ein unbekanntes Land zog und nicht wusste, wo er hinkommen wird. Und Leute haben gesagt, wo willst du denn eigentlich hin? Das weiß ich auch nicht. Gott wird mir schon zeigen, aber ich gehe jetzt. Weil Gott ihm diesen Auftrag gab. Das sind Beispiele für diese Gabe des Glaubens. Visionäre haben in der Regel diese Gabe des Glaubens. Gott hat ihnen einen Auftrag ins Herz gelegt oder eine Sicht von etwas, was kommen wird, wofür sie sich einsetzen sollen. Und sie sind fest davon überzeugt, dass Gott das auch verwirklichen wird. An dieser Gabe möchte ich eine Gefahr auch verdeutlichen oder andeuten, die auch für alle Gaben gilt. Gerade Leute mit dieser Gabe des Glaubens neigen aber besonders dazu, denn sie meinen, alle müssen so glauben wie sie. Sie können nicht verstehen, wie man nur so kleingläubig sein kann und so skeptisch und immer nur die Risiken sehen, weil die sehen nicht die Risiken, die sehen den großen Gott, der Dinge verwirklichen wird und der Normalchrist sieht die Risiken. Wir müssen also aufpassen, dass wir unsere Gabe nicht auf andere projizieren und meinen, die anderen müssen das genauso können. Andere müssen genauso glauben wie ich. Andere müssen genauso viel geben wie ich. Andere müssen genauso barmherzig sein. Andere müssen genauso intensiv beten wie ich. Und damit komme ich zu einer weiteren Gabe, an der auch dieses Besondere deutlich werden soll. Alle Gläubige beten, mehr oder weniger intensiv. Aber die Gabe des Gebetes ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig für bestimmte Dinge zu beten und spezifische Gebetserhörungen zu erleben. Und das alles in einem viel größeren Ausmaß, als man es von durchschnittlichen Christen erwarten kann. Diese Gabe wird in der Bibel nicht erwähnt. Aber ich denke, wir alle haben schon Menschen kennengelernt mit dieser Gabe. Und vielleicht sagst du selber auch, ja, habe ich auch. Das ist ein Beispiel, dass die Gaben nicht begrenzt sind, weil diese Gabe gibt es offensichtlich. Vielen Gläubigen fällt es ja schon schwer, 10 Minuten zu beten. Es gibt Christen, die können stundenlang beten, oft ausdauernd, über eine lange Zeit, über Jahre hinweg, für eine Sache beten und sie haben dabei sogar noch Freude dran. Und vor allem, sie erleben, wie Gott Gebete erhört. Das ist auch ein Zeichen von Gaben, dass sie wirken. Sie erleben, wie Gott wirklich auf ihre Gebete reagiert und spürbar eingreift. Von daher muss es eine besondere Gabe des Geistes sein. Frage: Entdeckt sich jemand mit dieser Gabe? Jetzt komme ich zu einer weiteren Eigenschaft von Geistesgaben, die ich auch an einigen Beispielen deutlich machen möchte. Geistesgaben können unterschiedlich stark wirken. Sie treten in unterschiedlicher Intensität auf. Da ist zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Daran kann man das ja schön deutlich machen. Die Gabe der Prophetie ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, eine Botschaft Gottes für seine Gemeinde unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzugeben. Paulus widmet dieser Gabe ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 14. Und er fordert uns auf, danach zu streben, weil sie seiner Meinung nach außerordentlich wichtig ist. Gläubige mit dieser Gabe empfangen Eindrücke, Bilder, Worte von Gott für ganz bestimmte Situationen oder für Menschen. Und dadurch soll die Gemeinde aufgebaut werden, dadurch sollen Menschen ermutigt und getröstet werden. Durch diese prophetische Rede werden Menschen und Gemeinden geführt, geleitet, aber auch korrigiert oder gewarnt. Gott spricht durch Propheten unmittelbar durch seinen Geist in Situationen hinein. Jetzt ist diese Gabe aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Neue Testament spricht zum Beispiel von den Propheten. Das waren also offensichtlich Gemeindeglieder, bei denen diese Gabe sehr häufig und stark aufgetreten ist. Deswegen wurden die Propheten genannt. Also jeder in der Gemeinde wusste, wer der Prophet ist. Und die hatten das Recht oder wurden sogar aufgefordert, öffentlich in den Gottesdiensten zu weissagen. Man kannte die Propheten. Paulus schreibt aber auch vom prophetischen Reden. Und wer prophetisch redet, muss nicht gleich ein Prophet sein. Es kann also sein, dass Gemeindeglieder gelegentlich prophetische Eindrücke haben und diese weitergeben und erleben, dass stimmt oder das wirkt und das sagt diesen Menschen was. Oder dass beim Beten Eindrücke kommen, zum Beispiel beim hörenden Gebet. Das ist auch eine Art des prophetischen Redens. Das heißt, diese prophetische Gabe kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein und auf Gläubige wirken. Und wieder die Frage, kennst du das? Hast du vielleicht schon mal beim Beten einen Eindruck gehabt oder einen Gedankeneindruck, ein Bild oder ein Wort von Gott bekommen, unmittelbar durch seinen Geist? Man kann es auch trainieren, dass aus einer gelegentlichen prophetischen Gabe oder prophetischen Eindrücken man das steigert und dass Gott einem da mehr geben möchte, wenn man sich darauf einlässt. Diese unterschiedliche Wirkung kann man auch bei Evangelisten beobachten. Die Gabe des Evangelisten ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, Menschen das Evangelium so nahe zu bringen, dass sie zum Glauben kommen und verantwortliche Glieder am Leib Christi werden. An dieser Gabe wird deutlich, dass Gaben in der Regel wirken. Daran erkennt man auch, ob man eine Gabe hat, wenn es wirkt, wenn also Menschen zum Glauben kommen. Evangelisten erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Diese Gabe ist jetzt auch unterschiedlich stark. Es gibt Leute wie Ulrich Pazani, die vor tausenden Menschen predigen und durch eine Predigt kommen Hunderte zum Glauben. Andere erzählen in ihrem persönlichen Umfeld von ihrem Glauben und dadurch kommen einzelne Menschen hin und wieder zum Glauben. Das ist das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Gemeinsam haben alle Evangelisten das starke Bedürfnis, anderen Menschen von ihrem Glauben zu erzählen. Entweder auf der Kanzel, auf der Straße, im persönlichen Umfeld, bei Arbeitskollegen, wo auch immer. Kennst du das? Geht es dir auch so? Und hast du schon erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind? Auch die Gabe der Lehre ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Gabe der Lehre ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, Inhalte, die für die Gesundheit und das Wachstum der Gemeinde relevant sind, in einer Weise zu vermitteln, dass andere lernen. Auch hier wieder die Wirkung, wer die Gabe der Lehre hat, das sind auch die Lehrer, dann lernen die Kinder was. Menschen mit der Gabe des Lehrens macht es Freude, anderen biblische Inhalte weiterzugeben und die Bibel auszulegen. Das kann im Kindergottesdienst sein oder im Hörsaal einer christlichen Hochschule. Und ich lasse dabei mal offen, welches anspruchsvoller ist. Die Gabe der Lehre kann über Medien eingesetzt werden. Ich finde diese Videos des Bible Projects geniale Lehrbeispiele, wie man wirklich sehr schön lehren kann. Andere lehren, indem sie christliche Bücher schreiben, andere lehren auf der Kanzel oder im Bibelgesprächskreis oder im Hauskreis. Das sind ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und Intensitäten dieser Gabe. Jetzt nenne ich noch einige Gaben aus der Liste von Paulus. Aus Römer 12 zum Beispiel schreibt Paulus, wenn jemand die Gabe hat zu ermutigen, soll er Mut machen. Die Gabe der Ermutigung. Wegner nennt es die Gabe der Seelsorge. Ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, anderen durch Trost, Ermahnung und Ermutigung in einer Weise zu dienen, dass sie Hilfe und Heilung erfahren. Menschen mit dieser Gabe erleben, dass ihre Worte anderen gut tun. Vielleicht haben sie selbst gar nicht so diesen Eindruck, dass sie diese Gabe hätten, aber wenn sie mit anderen Menschen reden, tut es denen gut. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf die Menge der Worte an. Auch zuhören tut gut. Sie hören geduldig zu, nehmen wahr, teilen ihre Eindrücke, das, was sie wahrnehmen. Manchmal haben sie auch prophetische Eindrücke. Auch da gibt es eine Kombination von Gaben. Menschen mit dieser Gabe würden vielleicht gar nichts von sich sagen, dass sie diese Gabe haben, aber andere erleben das, dass es ihnen gut tut. Sie erleben, wie andere ermutigt, getröstet werden, wie ihnen diese Gabe gut tut. Das sind auch Kennzeichen von Geistesgaben, dass andere sie bestätigen. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, dass wir uns gegenseitig bestätigen, wenn wir Gaben bei dem anderen entdecken. Menschen mit der Gabe der Weisheit kann es ähnlich gehen. Denen ist diese Gabe vielleicht auch gar nicht so bewusst. Die Gabe der Weisheit ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, anderen zu vermitteln, wie gegebene Erkenntnisse am besten auf eine bestimmte Fragestellung angewandt werden können. Wieder sehr theoretisch, diese Definition von Wegner. Ich möchte es einfach weiterfassen. Wer die Gabe der Weisheit hat, wird das richtige Wort in die Situation haben. Zum Beispiel in einer persönlichen Lebensfrage oder auch in einer Gemeindefrage. Wir kennen das alle, da wird heftig diskutiert, man weiß nicht, was sollen wir machen. Menschen sind ratlos, wissen nicht, was ist dran. Und dann sagt jemand was ganz Schlichtes und alle merken sofort, genau das ist es. Warum sind wir da nicht schon längst drauf gekommen? Das ist die Gabe der Weisheit. Gemeindeglieder mit dieser Gabe werden häufig um Rat gefragt. Und sie machen die Erfahrung, dass ihr Rat richtig ist, dass er weiterhilft. Frage, hast du das auch schon mal erlebt? Andere haben die Gabe der Erkenntnis, Worte der Erkenntnis. Wegner definiert diese Gabe so: Die Gabe der Erkenntnis ist die besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, Informationen und Ideen, die für das Wohl und Wachstum der Gemeinde wichtig sind, zu entdecken, zu sammeln, zu analysieren und zu formulieren. Diese Gabe bezieht sich für mich zunächst einmal auf die Bibel. Wer diese Gabe der Erkenntnis hat, der entdeckt in der Bibel Zusammenhänge und Details, die andere einfach so drüber lesen. Und es macht ihnen Freude, in der Bibel zu forschen. Diese Erkenntnis behalten sie jetzt aber nicht für sich und freuen sich dran, weil die Gaben sind ja immer für die Gemeinde gedacht. Sie werden diese Erkenntnis auch teilen und weitergeben. Für Paulus geschieht das vor allem in der Lehre. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Erkenntnisse der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel in Kleingruppen, in Teams, in Leitungsteams. Und die Gabe der Erkenntnis richtet sich jetzt nicht nur auf die Bibel aus, sondern Gläubige mit dieser Gabe beobachten die Gesellschaft, beobachten ihr Umfeld, nehmen Zusammenhänge wahr, analysieren auch die fromme Welt und Gott schenkt ihnen Erkenntnisse und die geben sie weiter. Und die anderen erleben das als Ideen, neue Ideen, manchmal verrückte Ideen. Nicht alle sind von diesen Ideen sofort begeistert. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du immer wieder neue Ideen hast, dass du Dinge wahrnimmst und dann bekommst du Ideen. Das könnte diese Gabe der Erkenntnis sein. Das muss natürlich geprüft werden. Wird Gott dadurch geehrt? Baut das die Gemeinde auf? Und wer diese Gabe hat, braucht auch die Gabe als Ergänzung der Weisheit. Denn wie kann diese Erkenntnis jetzt auch angewandt werden? Dann nennt Paulus eine interessante Gabe, die Gabe der Heilungen. Interessant ist, dass er diese Gabe immer im Plural nennt. Nicht nur einmal, sondern wenn er sie erwähnt, spricht er immer von der Gabe der Heilungen. Die Gabe der Heilungen ist eine besondere Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Christi gibt, die sie befähigt, ohne den Einsatz natürlicher Heilmittel die Gesundheit kranker Menschen wiederherzustellen. Wenn Paulus diese Gabe im Plural nennt, wird sich diese Gabe auf ganz verschiedene Art und Weise auswirken. Es können also verschiedene Krankheiten sein, dass Menschen sich auch spezialisiert sind auf bestimmte Krankheiten. Wegner berichtet von einer Frau, die kann Erinnerungen heilen. Es können sich um geistliche Krankheiten handeln, seelische, emotionale Verletzungen und so weiter. Also die Bandbreite ist sehr weit. Lasst uns auch in dieser Gabe der Heilungen auch groß denken. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an Reinhard Weber, der in Thailand in der Mission war, dass er eine kaputte Zündspule geheilt hat von seinem Auto. Könnt ihr euch noch erinnern, wo das erzählt hat? Die haben dem Auto die Hand aufgelegt und das ging wieder. Also Heilungen, denkt mal wirklich sehr groß. Damit kommen wir zu einer nächsten, nämlich zur Gabe der Wunderwirkungen. Durch diese Gabe befähigt Gott Menschen, machtvolle Zeichen und Wunder zu tun. Auch das gibt es. Und auch an diesen Gaben merkt man besonders, es handelt sich hier wirklich um übernatürliche Dinge, die mit normalen menschlichen Begabungen nicht zu erreichen sind, weil sie von Gott kommen. Und das gilt auch für das Reden in anderen Sprachen und die Auslegung der Sprachen. Das Sprachengebet ist eine besondere Fähigkeit, mit der Gott Menschen befähigt, dass Menschen in einer Sprache reden oder beten, die sie nie gelernt haben und dadurch eine unmittelbare Botschaft von Gott weitergeben und an die Gemeinde weitergeben. Und dazu gibt es auch dann die Gabe der Auslegung der Sprache und die beiden ergänzen sich, sagt Paulus. Und diese Gabe der Auslegung befähigt dann wiederum andere, das, was in einer anderen Sprache gebetet oder gesagt wurde, auszulegen. Das klingt jetzt richtig krass für unsere Ohren hier, aber so haben es kürzlich einige Leute einer unserer HGV-Gemeinden erlebt. In dieser Gemeinschaft, so eine wie unsere, fing in der Kleingruppe jemand an, in einer anderen Sprache zu sprechen. Und nach dem ersten Entsetzen meldete sich jemand und sagt, ich habe verstanden, was sie gesagt hat. Und übersetzte dann diese Botschaft. Und diese Botschaft war wirklich ein Wort in die Situation. Passiert also nicht nur in Pfingstgemeinden oder charismatischen Gemeinden, sondern auch in ganz normalen HGV-Gemeinden. Es gibt verschiedene Wirkungen, sagt Paulus, sie kommen alle von Gott. Und damit sollten wir gewisse Wirkungen nicht von vornherein ausschließen. Damit würden wir Gott eingrenzen. Zum Schluss nenne ich jetzt noch eine ganz wichtige Gabe, nämlich die Hirtengabe. Die Gabe des Hirtendienstes ist die Fähigkeit, die Gott einigen Gliedern am Leib Jesu gibt, die sie befähigt, langfristig persönliche Verantwortung für das geistliche Wohl einer Gruppe von Gläubigen zu übernehmen. Christen mit dieser Gabe ist es ein großes Anliegen, die Gemeinde als Ganzes oder Kleingruppen in der Gemeinde zusammenzuhalten. Sie gehen den Verlorenen, den versprengten Schafen nach. Sie kümmern sich um die Verletzten. Das Bild des Hirten wird in der Bibel ja sehr anschaulich dargestellt und Jesus selber bezeichnet sich als der gute Hirte und er ist sozusagen das Modell dieses Hirten, wobei wir das natürlich in dem Maße nie erreichen können. Aber durch seinen Geist hat er einzelne Gemeindeglieder befähigt, in seiner Art und Weise der Gemeinde zu dienen, dass eine Gemeinde zusammengehalten wird, dass das Versprengte gesucht wird und nachgegangen wird, dass für eine Gruppe in der Gemeinde Verantwortung übernommen wird. Kleingruppen zum Beispiel. Das war jetzt mal ein Schnelldurchgang durch die Gaben des Geistes. Es gibt noch mehr, noch viel mehr. Ich habe einige auch ausgelassen, zum Beispiel die Gabe der Unterscheidung der Geister oder der Apostel, das habe ich noch nicht beschrieben. Das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt mal machen. Ich hoffe, bei euch ist vielleicht bei der einen oder anderen Gabe was angeklungen, dass er gesagt hat, das kenne ich bei mir, das habe ich bei mir schon beobachtet oder das habe ich bei dem oder der beobachtet. Dann sprecht die Menschen drauf an. Oder es ist eine Sehnsucht in dir entstanden. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass Gott diese Gabe dir gegeben hat oder geben möchte. Bete dann dafür. Ich wünsche mir, dass wir Sehnsucht bekommen nach den geistlichen Gaben. Nehmt das mit ins Gebet und ich schließe auch diese Predigt mit der gleichen Aufforderung wie am letzten Sonntag. Strebt nach den geistlichen Gaben, sagt Paulus. Das ist eine Aufforderung. Das ist keine Empfehlung in der Bibel, sondern das ist eine Aufforderung in Gottes Wort. Strebt nach den geistlichen Gaben. Bittet Gott, dass er euch eure Gabe zeigt. Und dann sprecht mit Leuten darüber, Leuten, die ihr Vertrauen habt, die ihr kennt. Ihr könnt auch gerne mich ansprechen. Ich helfe euch auch gerne dabei, eure Gabe zu entdecken. Ich bin gespannt, welche Gaben Gott uns in unserer Gemeinde noch schenken wird.